Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag steht das Buch des Propheten Haggai vor uns. Bald sind wir jetzt durch mit allen kleinen Propheten, mit allen 12 kleinen Propheten. Es fehlt dann noch Zacharia und schließlich noch Malachi. Haggai, Zacharia und Malachi gehören zu den Prophetenbüchern aus der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Dadurch bilden diese drei eine eigene Gruppe innerhalb der 12 kleinen Propheten. Der Zeitpunkt der Entstehung des Buches fällt in die Ereignisse hinein, die uns im Buch Esra beschrieben werden. Ich lese ganz kurz aus Esra 1. Da haben wir den Abschluss der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Und im ersten Jahre Kores des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, da erweckte der Herr den Geist Kores des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber, mit Gold und mit Habe und mit Vieh. Nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin. Und die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Das erste Jahr Kores markiert die Zeit, in der die Perser und Meder das babylonische Weltreich erobert haben. Damit kam die babylonische Gefangenschaft der Juden zum Ende. Dieser persische König Kores, oder in der Geschichte sagt man eher Kyros, er hat den Juden die Erlaubnis gegeben, wieder zurückzukehren ins Land der Väter, um dort den Salomonischen Tempel wieder aufzubauen, um den zweiten Tempel zu bauen. Also er hat als Perser die Juden total unterstützt. Die weiteren Abschnitte im Buch Esra zeigen, es kehrten über 40.000 Männer zurück, nimmt man die Kinder, die Frauen und die Kinder mit dazu. Da muss man sagen, da kehrten etwa 200.000 Juden damals aus Babylonien, dem heutigen Irak, zurück ins Land der Vorväter. Persien war also so günstig gesonnen den Juden gegenüber. Und wenn man das mit heute vergleicht, wo Persien, der Iran, zu den Erzfeinden Israels gehört, ist das schon ein eindrücklicher Gegensatz. Aber wir sehen, Gott hatte den Geist von Kyros erweckt und hatte auch die Juden erweckt, damit sie den Wunsch hätten, wieder zurückzukehren nach Jerusalem, um dort das Haus Gottes zu bauen. Salomo hatte ja viele Jahrhunderte zuvor den ersten Tempel gebaut, aus Stein. Er sollte die transportable Stiftshütte seit dem Auszug aus Ägypten ablösen. Nach 5. Mose 12, 13 bis 14 durfte Israel nur einen Tempel haben. Dieser eine Tempel war ein Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt. Die Heiden, die haben viele Götter und darum auch viele Tempel. Aber Israel sollte mit diesem Tempel in Jerusalem ein Zeugnis setzen unter den heidnischen Völkern, in deren Mitte sie wohnten, dass es eben nur einen wahren Gott gibt. Nun, die Juden waren abgefallen in der Zeit nach Salomo von dem wahren Gott. Und darum ließ Gott eben auch den Tempel in Jerusalem, den Salomo-Tempel, zerstören. Auch die Stadt Jerusalem zerstören. Und die Juden mussten nach Babylon gehen. Diese Katastrophe, dieser Untergang hat aber eben Zehntausende dazu geführt, dass sie innerlich eine Umkehr erlebten. Und dann nach diesen Jahren der Gefangenschaft in Babylon bereit waren, wieder zurückzukehren und ganz von vorne zu beginnen. Um dieses eine Zeugnis, oder dieses Zeugnis für den einen wahren Gott wieder aufzurichten. Dieser Heimkehredikt, dieses Heimkehredikt von Kyros, Kores, fällt in das Jahr 539, 538 vor Christus. Esra 1,1. Und dann sehen wir, in der Folge kamen die Juden nach Jerusalem. Bevor sie irgend Häuser bauten, das erste war, sie bauten den Altar wieder auf. Esra 3, Vers 3. Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der Länder. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Das erste war der Bau des Altars. Und die stellvertretenden Opfer wurden wieder eingeführt. Noch bevor das Tempelhaus gebaut wurde, kam der Altar. So konnte der Opferdienst wieder beginnen. Auch ohne Tempelhaus. Erst im nächsten Jahr wird dann der Grund gelegt, das entspricht etwa 536 vor Christus, Esra 3, Vers 8. Im zweiten Jahr ihres Kommens zum Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestellten die Leviten von 20 Jahren an und darüber, um Aufsicht zu führen über das Werk des Hauses des Herrn. Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihre Kleidung hintreten. Und so weiter. Also der Altar. Dann im zweiten Jahr wurde das eigentliche Tempelhaus wieder aufgebaut. Übrigens, in Kapitel 3, Vers 3 wird gesagt, sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Das heißt, genau auf den gleichen Quadratmetern oder Quadratellen, wo der Altar des Salomonischen Tempels stand, da wurde auch der Altar des zweiten Tempels gebaut. Und auch das Tempelhaus selbst wurde ausdrücklich auf der Spur des Alten aufgebaut. Ich zitiere dazu nur Esra 5, Vers 15. Da sagt der persische König Darius, nimm diese Geräte in seinem Brief. Da zitiert er, was Kyros einst gesagt hatte als Auftrag für die Juden, nimm diese Geräte, ziehe hin, lege sie nieder in dem Tempel, der zu Jerusalem ist, und das Haus Gottes werde wieder aufgerichtet an seiner früheren Stätte. Hier ist ja der hebräische Text, ist der Urtext nicht hebräisch, sondern aramäisch, und das Wort bedeutet eben auf der Spur des Alten. Wir haben das auch dann in Kapitel 6, Vers 7. Lass die Arbeit geschehen an diesem Haus Gottes. Der Landpfleger der Juden und die Ältesten der Juden mögen dieses Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Das ist aramäisch Atar. Und das meint sogar eine Fußspur. Also auf der Fußspur des Alten. Und so haben die genau auf den Grundmauern des Salomonischen Tempels, auf den Steinen, die noch übrig waren, haben sie einen neuen Tempel exakt an der gleichen Stelle aufgebaut. Darum ist es auch heute sehr wichtig, wenn man in Israel darüber nachdenkt, dass ein dritter Tempel gebaut werden soll, will man den nicht irgendwo auf dem Tempelplatz bauen, sondern exakt an der gleichen Stelle, wo der alte stand. Aber das war lange Zeit nicht mehr eindeutig klar, wo das war. Und erst seit den 1990er Jahren hat ein Architekt-Archäologe, Lane Rittmeier, anhand der archäologischen Überreste so eindeutig und unwiderlegbar bewiesen, wo das war. So dass man heute ganz genau weiß, exakt an welchem Standpunkt der Altar stand, wo das eigentliche Tempelhaus, alles. Erst jetzt wäre das theoretisch wieder möglich, dass der Tempel auf der Spur des Alten wiedergebaut werden könnte. Das ist noch wichtig aus dem Grund, weil im Jahr 70 wurde der zweite Tempel durch die Römer zerstört. Aber dann im zweiten Jahrhundert hat Kaiser Hadrian den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft den Tempel wieder bauen. Das hat eine riesige Euphorie gebracht, aber schließlich wurde Kaiser Hadrian durch die Samariter, so wie das überliefert, umgestimmt. Die haben eine Delegation zu ihm geschickt und gesagt, wenn die den Tempel bauen, werden die wieder rebellieren. Er sagt, ich habe es versprochen. Sag ihnen, sie sollen den Tempel ein paar Ellen verschoben aufbauen. Und dann hat das jüdische Volk den Tempelbau selber begraben. Und sie blieben tempellos bis in die heutige Zeit. Also es zeigt, wie wichtig es ist, auf der Spur des Alten zu bauen. Und der zweite Tempel wurde ganz genau, der Altar an seiner Stätte, das Tempelhaus auf der Spur des Alten gebaut. Ja, also in dieser Zeit sind wir in Esra. Aber wenn man dann Esra 4 liest, sieht man, dass die nichtjüdischen Menschen, die sich da im Land Israel angesiedelt hatten in der Zwischenzeit, die wurden zu Feinden der Juden. Und die wollten um jeden Preis verhindern, dass die Juden diesen zweiten Tempel fertig bauen könnten. Und da haben sie Intrigen gestartet und haben versucht, Persien, die persische Führung dazu zu bringen, den Juden eben diese Erlaubnis, die Kores, Kyros gegeben hatte, wieder zu entziehen. Und das hatte schließlich Erfolg, denn in Esra 4, Vers 23 bis 24 lesen wir, wie dann König Adasasta den Juden mitteilte, sie dürfen den Tempel nicht mehr bauen. Und so kamen dann diese nichtjüdischen Menschen aus dem Land Israel und haben die Juden mit Gewalt verhindert, dass sie den Tempel nicht fertig bauen könnten. So gab es also im Jahr 522 einen Baustopp. Übrigens, in den meisten Bibelkommentaren gibt es da einen chronologischen Knacks. Und zwar, weil sie nicht sehen, dieser Artasasta, der das verhindert, dass der Tempel weiter gebaut wird, dieser Artasasta darf nicht verwechselt werden mit einem anderen Artasasta in Nehemia 2. Dieser Artasasta in Esra 4, der ist in der Geschichte bekannt als Pseudos Merdis. Dieser Pseudos Merdis hat sich an die Macht geputscht und hat nur für ein paar Monate regiert über Persien. Und der wird hier Artasasta genannt. Und dieser König hat in den wenigen Monaten, als er regiert hat, 522, hat er den Juden eben die Erlaubnis zum Weiterbau entzogen. Das war eine ganz schlimme Zeit. Jetzt durfte man ja nicht mehr bauen. Aber da hat Gott dann die Propheten Sacharja und Haggai berufen, um die Juden zu ermutigen, sie sollen trotzdem bauen. Trotz dem staatlichen Verbot. Ich lese jetzt aus Esra 4, Vers 23. Hierauf, sobald die Abschrift des Briefes des Königs Artasasta, das ist eben dieser Pseudosmerdis, vor Rechum und Shimshai, dem Schreiber, und ihren Genossen gelesen war, gingen sie eilends nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und sie unterblieb bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Also auf diesen Usurpator, so nennt man einen unrechtlichen Herrscher, Artasasta, dann kam Darius der Perser. Und auch unter seiner Regierung bis ins zweite Jahr bauten die Juden nicht mehr den Tempel. Aber jetzt lese ich weiter. Esra 5, Vers 1. Und Haggai, der Prophet, und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, welche sie unterstützten. Also in dieser Zeit, wo man nicht mehr bauen durfte, beginnt Haggai und Sacharja zu prophezeien. Und sie ermutigen die Juden, ihr müsst hier zivilen Ungehorsam leisten. Ihr müsst den Tempel bauen. Die ersten, die bauen, sind Zerubabel. Zerubabel war der Führer der Juden seit der Heimkehr aus Babylon. Dieser Zerubabel ist interessant. Er war nämlich ein Nachkomme von dem letzten judäischen König aus der direkten Linie von David. Der letzte König aus der direkten Linie, das war Jojakin. Und später kam dann noch sein Onkel Zedekia. Und dann wurde Jerusalem zerstört. Aber der letzte rechtliche König war Jojakin. Der hat einen Sohn, der hieß Shealtiel. Und dieser Shealtiel kam natürlich in die babylonische Gefangenschaft. Und da hatte er einen Sohn, Zerubabel. Das heißt, Same aus Babylon. Zerubabel. Also dieses Kind wurde in der babylonischen Gefangenschaft geboren. Aber als sie dann zurückkehrten, war dieser Zerubabel aus der königlichen Linie über David, Salomo, Jojakin, Shealtiel, das war dann der Führer der Juden. Nicht mehr als König, das Königtum war vorüber, aber als politischer Führer. Und dieser Zerubabel hört also als Erster auf Haggai und Sacharja und er beginnt wieder zu bauen. Und der zweite, die zweite Schlüsselfigur ist Jeschua, der Sohn Jozadaks. Das war der erste hohe Priester des zweiten Tempels. Und diese beiden Führer, man kann sagen der politische Führer und der priesterliche, geistliche Führer, beide gehen mit dem Beispiel voran und bauen an dem Haus Gottes weiter. Das also zwei Jahre lang. So da stand, ohne dass es weiter, ohne dass weiter daran gebaut wurde. Jeschua ist auch interessant. Sein Geschlechtsregister kennen wir auch aus der Bibel. Er geht zurück auf den Priester Zadok. Zadok, das war der erste hohe Priester im Tempel Salomos. Alle hohen Priester im ersten Tempel, das waren Zadokiden. Und eben auch am Anfang im zweiten Tempel, dieser Jeschua war ein Zadokide. Gott hat alle anderen hohen Priester verworfen und hat gesagt, nur noch von Zadok sollen hohe Priester sein im Tempel. Und so war also dieser Jeschua ein legaler Priester. Aber ich erwähne das aus dem Grund, im zweiten Jahrhundert in der Zeit der Makkabäer, wurde der letzte zadokidische Hohepriester wurde weggejagt. Und als die makkabäische Bewegung schon eben zerfiel, da hat ein Makkabäer, der Priester war, aber nicht aus dieser Linie, der hat das Hohepriestertum an sich gerissen. Und von dort an waren alle, oder praktisch alle Hohepriester waren illegal. Das geht also weiter bis auf Kaiaphas, der Hohepriester zur Zeit Jesu. Das war kein Zadokide. Der war eigentlich illegal. Und dieser illegale Hohepriester hat den Herrn Jesus zum Tod verurteilt im Tempel. Also das muss man sich so klar vor Augen halten. Aber dieser Jeshua, das war ein Zadokide, ein treuer Priester, auch nach Gottes Plan. Ja, jetzt haben wir so die Zeitgeschichte vor Augen und eben dieses zweite Jahr von Darius, da wird plötzlich wieder gebaut und interessant, sie bauen und das Volk, werden wir gleich sehen, fing dann auch wieder an zu bauen, ermutigt durch das Beispiel und dann gibt es wieder eine Korrespondenz mit dem König in Persien. Und die nehmen das auf und sagen, ja, wir wollen das untersuchen, ob das wirklich illegal ist, was die Juden machen. Und dann haben sie in einem Archiv in Persien, haben sie gefunden, diesen Erlass von Kores. Und dann hat Darius gesagt, ja, Kores hat ja das ganz klar erlaubt. Und er hat gesagt, der Tempel soll wieder aufgebaut werden auf der Spur des Alten, also ihr dürft. Und so bekamen sie offiziell die Erlaubnis und konnten schließlich in kürzester Zeit den Tempel vollenden, im Jahr 516 vor Christus. Ich lese noch Esra 6, wo man diese Vollendung sieht. Esra 6, Vers 14. Und die Ältesten der Juden bauten, und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehle Kores und Darius und Artasastas des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde beendet bis zum dritten Tag des Monats Adar. Das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Also von 520 bis 516 bringen sie den zweiten Tempel zum Abschluss. Und dann wird ein großes Fest in Jerusalem gefeiert. Jetzt sehen wir, also Haggai zusammen mit Zacharia hatte eine ganz gewaltige Bedeutung, damit es zur Vollendung des zweiten Tempels kam in Jerusalem. Man kann das Buch Haggai so zusammenfassen. Das Volk hatte nach der babylonischen Gefangenschaft begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Schwere politische Spannungen führten zu einem Baustopp. Die damit verbundene allgemeine Frustration hatte schwere Prioritätenverschiebungen zur Folge. Persönlicher Komfort ging der Sache des Herrn vor. Haggai bewegte das Volk zur Umkehr und motivierte es zur Liebe und Hingabe an den Herrn. Diese Hingabe äußerte sich in der aktiven Arbeit im Tempelbau. Wir werden gleich sehen, wenn wir Haggai 1 lesen. Haggai sagt: Wieso baut ihr euch schöne Häuser, während der Tempel einfach so brach liegt? Da hätten die Juden sagen können, ja, das machen wir, weil wir dürfen ja gar nicht am Tempel bauen. Aber er sagt, euch sind eure Häuser wichtiger als das Haus Gottes. Sonst würdet ihr bauen. Und es hat sich ja gezeigt, als dann Zerubabel und Jeschua bauten, trotz des Verbotes, gelang es trotzdem. Gott hat dann das so eingerichtet, dass sie trotzdem bauen konnten. Aber interessant, sie mussten zuerst gehorsam sein und der Sache Gottes den ersten Platz geben, die erste Priorität geben, vor ihren persönlichen Belangen, vor ihren eigenen Häusern. Und jetzt wird klar, warum man eben sagen kann, das Thema des Propheten Haggai ist, in einem Satz gesagt, der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. merken wir auch, wie das eigentlich sehr gut passt zu dem Thema der Sendschreiben. Im Sendschreiben an Ephesus wirft der Herr dieser Gemeinde, die zwar treu eben in vielen Dingen noch klar steht, aber er sagt, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe ist die Liebe, die dem Herrn im Leben, im Herzen den ersten Platz gibt. Das ist Gottes Wille. Der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Dazu ein Vers aus Kolosser 1, Vers 18. Das kann man so als Überschrift über Haggai setzen. Da steht von Jesus Christus ganz am Schluss des Verses, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Das ist Gottes Wille, dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Und wir können auch Matthäus 6, Vers 33 als Titel nehmen, wo der Jesus in der Bergpredigt sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es geht im Zusammenhang um allgemeine Sorgen, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen. Das sind nicht Dinge, die keine Bedeutung haben. Aber der Herr Jesus sagt, das soll unser Denken nicht erfüllen, sondern an erster Stelle muss stehen Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Also seine Gerechtigkeit und seiner Gerechtigkeit, das bedeutet die Gerechtigkeit von Gott. Der sollen wir zuerst nachstreben. Und darum kam der Tempelbau Gottes zuerst vor dem Bau von persönlichen eigenen Häusern. Der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Der Herr gibt sich nicht zufrieden mit dem zweiten Platz. Das sehen wir auch im Sendschreiben an Ephesus, Offenbarung 2. Der Herr sagt, du hast deine erste Liebe verlassen, tue nun Buße. Wenn aber nicht, so werde ich deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken. Die Gemeinde sollte ein siebenarmiger Leuchter sein, der für Gott Licht verbreitet. Aber wenn die Gemeinde nicht zurückkehrt zur ersten Liebe, dann will Gott diesen Leuchter wegschieben und nicht mehr brauchen als Zeugnis. Das zeigt, also es gibt keine Alternative zum ersten Platz des Herrn in unserem Leben. Der zweite Platz ist nicht akzeptiert. So, jetzt lesen wir den Text von Haggai. Auf Seite 2 schlagen wir auf. Da habe ich den Propheten Haggai übersetzt. Und zwar so wörtlich wie möglich, noch wörtlicher als die alte Elberfelder. Und ich habe auch darauf geachtet, weil der größte Teil poetisch ist, also in Verszeilen geschrieben ist, habe ich das so ausgedruckt, dass man jede poetische Verszeile für sich sieht auf dem Blatt. Das hilft effektiv, um die hebräische Poesie besser zu erfassen. Haggai 1, Vers 1, das ist gewissermaßen die Titelüberschrift. Im Jahr 2 von Darius dem König, im 6. Monat, am Tag 1 des Monats, geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Jehoshua, dem Sohn Jehozadaks, dem Hohenpriester, in dem er sprach. Also hier wird das Buch gerade datiert, Jahr 2 von Darius, das ist das Jahr 520 vor Christus. Und die erste Offenbarung kam also am ersten Tag des 6. Monats. Die Botschaft richtete sich ganz speziell an die beiden Führer, Zerubabel. Übrigens, ich habe hier Zerubabel mit Z geschrieben. Das, im Hebräischen spricht dieses Z wie dem französischen Z. Also stimmhaft wie Zero, ja? Zerubabel, Spross aus, oder Same aus Babel. Und zu Jehoshua, das ist die Langform von Jeshua. Ja, in Israel hatten wir die Kurzform Jeshua, Jehoshua, das ist der hohe Priester, der erste hohe Priester im zweiten Tempel. Und jetzt kommt der erste Teil im Buch, den ich überschrieben habe: Ermahnung zur Arbeit am Haus Gottes. 1, Vers 2 bis 11. So spricht der Ewige der Heerscharen, indem er spricht: Dieses Volk, sie sagen, nicht ist es die Zeit des Kommens, die Zeit des Hauses des Ewigen, dass es gebaut werde. Da geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, indem er sprach. Und jetzt kommt es poetisch. Ja? Also das, was das Volk sagt, das ist nicht poetisch. Und jetzt spricht Gott, und das ist Poesie. Ist es die Zeit für euch, um zu wohnen in euren getäfelten Häusern, während dieses Haus wüst dasteht? Und nun, so spricht der Ewige der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingesammelt. Ihr habt gegessen, aber nicht bis zur Sättigung. Ihr habt getrunken, aber nicht bis zum Vollsein. Ihr habt euch gekleidet, aber nicht zum Warmwerden für sich. Und der Lohnarbeiter hat Lohnarbeit geleistet für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Ewige der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt auf die Hügel und bringt Holz herbei und baut das Haus, damit ich an ihm Wohlgefallen finde, und so werde ich verherrlicht werden, spricht der Ewige. Ihr habt euch zu vielem zugewandt, und siehe, es ist zu wenigem geworden. Weswegen? Spruch des Ewigen der Heerscharen: Wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht, während ihr läuft, ein jeder für sein Haus. Darum hat der Himmel zurückgehalten den Tau und die Erde ihren Ertrag. Ja, ich habe eine Dürre herbeigerufen über das Land und über die Hügel und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über den Menschen und über das Vieh und über alle Mühe der Handflächen. Man merkt, es ist also sehr wörtlich. Aber, ich denke, man versteht es trotzdem. Und gerade die Verszeilen machen vieles klar. Also, das erste, was Gott sagt, er zitiert das Volk. Sie sagen, es ist jetzt nicht die Zeit, dass man den Tempel bauen kann. Ja, warum? Ja, weil die persischen Könige haben es verboten. Aber das bedeutet jetzt nicht, aus Gottes Sicht, dass man dann nicht bauen sollte. Es war ja Gottes Befehl, den Tempel zu bauen. Und dieser Befehl wurde schon gegeben durch Mose in 2. Mose 25, nach dem Auszug aus Ägypten, haben wir das Gebot zum Tempelbau. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Und in der Folge hatten die Israeliten, damals nach dem Auszug aus Ägypten, die Stiftshütte gebaut. Aber dieses Gebot hier hat sich nicht beschränkt auf die Stiftshütte. Es ist ein allgemein gültiges Gebot, das so lange gilt, wie auch das Gesetz gilt. Und so galt dieses Gebot auch später zum Bau des Salomonischen Tempels. Und weil dieses Gebot ja nie aufgehoben wurde, galt es eben auch zur Zeit, als sie zurückkamen aus Babylon. Ihr sollt mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Also das Gebot war da, aber das Volk hat gesagt, ja, wir können es nicht umsetzen, weil die politischen Umstände erlauben es nicht. Aber wir sehen, Gott akzeptiert das Argument nicht. Er macht vielmehr den Vorwurf, ihr baut für euch Häuser, aber das Haus Gottes, das interessiert euch nicht. Aber interessant ist, sobald das Volk gehorsam ist und den Tempel baut, macht Gott die Türe auf, dass sie es auch wirklich tun können. Und so sehen wir hier einen Grundsatz. Gott will zuerst den Gehorsam von unserer Seite. Und wenn er da ist, die Bereitschaft, dann macht Gott plötzlich Türen auf, die wir gar nicht gesehen hatten. Dieses Grundprinzip sehen wir auch in der Geschichte von Daniel. Daniel kommt nach Babylon. Und es ist ihm klar, er muss, weil er eine Ausbildung am königlichen Hof machen muss, muss er diese unreinen Speisen und auch das Götzenopferfleisch, das dort serviert wurde, essen. Aber in Daniel 1, Vers 8 steht, Daniel nahm in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen mit dieser Speise. Und dann hat er einen Vorstoß gemacht und hat gefragt, ja, könnt ihr nicht eine Ausnahmeregelung haben und so weiter. Und dann steht, der Herr gab Daniel Gnade. Und der Weg wird geöffnet, dass Daniel nur noch Gemüse essen muss und so also herumkommt um das Götzenopferfleisch und auch um den Wein, den man auch für die Dankopfer für die Götter verwendete. Aber es ist nicht so, Daniel ist nicht nach Babylon gekommen und hat sich gesagt, ja, wenn Gott wirklich will, dass ich kein Götzenopfer esse, dann wird er schon irgendwie das machen, dass ich da herumkomme. Das ging nicht so. Er musste die Initiative nehmen, ich will das nicht tun. Und dann gab Gott die Gelegenheit, dass er es auch nicht tun musste. Und hier haben wir das Gleiche. Sie dürfen nicht bauen, aber sie wissen, Gott will es. Und sobald sie es tun, geht auch die Türe auf, dass sie es können. Ein wichtiger Grundsatz. Der Mensch muss Gott gehorsam sein. Und wenn er das tut, dann wirkt Gott von seiner Seite her auch. Das können wir auch auf die Evangelisation übertragen. Wenn wir nichts machen, müssen wir auch nicht erstaunt sein, dass nichts geschieht. Aber es ist so, wenn wir etwas machen, dann stellen wir plötzlich fest, dass der Herr in den Herzen wirkt und es kommt zu Bekehrungen. Und wir können ja nicht sagen, ja, das ist, weil wir das so toll gemacht haben. Nein, wir wissen ganz genau, dass der Herr die Herzen geöffnet hat. Aber das wäre nicht so gekommen, wenn wir nicht gehorsam gewesen wären. Also der Mensch muss bereit sein zu handeln nach Gottes Anordnung und dann wirkt Gott auch. Diesen Grundsatz lernen wir hier aus Haggai 1. Übrigens, ich habe von zivilem Ungehorsam gesprochen. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Ausnahme. In Römer 13 wird uns ausführlich erklärt, dass jeder Christ muss den obrigkeitlichen Einrichtungen sich unterwerfen. Und es steht sogar in 1. Petrus 2, dass man sich allen menschlichen Einrichtungen unterwerfen muss. Das war mir eine Hilfe, um klar zu sehen, dieses menschliche Einrichtungen in 1. Petrus 2, Vers 13, zeigt, dass obrigkeitliche Anordnungen manchmal sehr menschlich behaftet sein können. Ja, es gibt doch Stellen, wo man sagen muss, also hier kann man doch ohne Problem 80 fahren. Und warum soll man hier 40 fahren? Ja, aber das ist keine Begründung, um hier zivilen Ungehorsam zu leisten. Weil es eine menschliche Einrichtung ist und die sagen, jetzt hier fährt man 40, dann müssen wir uns auch dem unterstellen. Aber es gibt eine Ausnahme und das haben wir in Apostelgeschichte 4. Der oberste Gerichtshof von Israel befiehlt Johannes und Petrus, sie dürfen nicht mehr evangelisieren. Und die sagen es ganz klar vor dem Gericht in Apostelgeschichte 4, Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, indem sie nicht fanden, auf welche Weise sie sich strafen sollten. Um des Volkes willen. Also Petrus sagt ganz klar, wenn die Obrigkeit uns verbietet, Zeugnis abzulegen, dann müssen wir zuerst Gott gehorchen und nicht der Obrigkeit. aber nur in diesem Punkt. Und wir haben das noch bestätigt in Kapitel 5, Vers 29. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Daraus leiten wir ab, wenn die Obrigkeit uns etwas verlangt, was direkt gegen Gottes Gebote geht, dann müssen wir nicht gehorchen. Aber noch wichtig, die Apostel haben weiterhin in der Apostelgeschichte den Sanhedrin, den obersten Gerichtshof, als Obrigkeit anerkannt. Wir können also nicht zum Schluss kommen, wenn eine Obrigkeit falsche, gottwidrige Beschlüsse herausgibt, dann müssen wir sie als Regierung nicht mehr anerkennen. Das wäre ein Fehlschluss. Sondern nur in diesem Punkt, wo sie Gottes Gebote entgegengehen. Das ist übrigens auch wichtig. Es gibt Kinder, die haben das Gefühl, wenn der Vater versagt, dann müssen sie ihm überhaupt nicht mehr gehorchen. Das ist überhaupt nicht wahr. Nur in einem Punkt, wo der Vater oder die Mutter etwas verlangt, das ganz klar gegen Gottes Gebote verstößt, dann besteht das Recht eben auf Ungehorsam. Aber sonst in allen anderen Punkten lehrt die Bibel den Gehorsam auch gegenüber den Eltern. Also das Versagen einer Autoritätsperson berechtigt nicht, die Autoritätsperson in Frage zu stellen an sich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das gilt auch für Lehrer. Wenn ein Lehrer von Kindern etwas verlangt, was gegen Gottes Wort geht, dann darf ein Kind in diesem Punkt eben ungehorsam sein, aber sonst in allen anderen Punkten gehorsam. Und das hilft auch, dass eben eine Obrigkeit sehen muss, Christen sind nicht gefährlich. Christen sind keine Revoluzzer. In der Sowjetunion wurden die Christen ja eben ganz massiv verfolgt, über Jahrzehnte hinweg. Aber sie haben einfach nur dort Ungehorsam geleistet, wo man verlangte, man darf die Kinder nicht unterweisen in der Bibel. Man darf nicht evangelisieren und so weiter. Da haben sie der Obrigkeit Widerstand geleistet, aber sonst haben sie für die Obrigkeit gebetet. Und es bestand nie ein Grund, dass der KGB etwa Angst hätte haben müssen, dass die Christen für die Sowjetunion eine Gefahr werden und sie umstürzen. Nie. Sie waren loyale Bürger, aber sie wussten, wo die Grenze ist.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Haggai.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 45 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.